Willkommen bei Weiterdenken, dem Podcast der Universität Koblenz. Hier sprechen wir über Forschung, Wissen und Ideen, die bewegen. Denn Wissen schafft Verbindung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiterdenken, dem Wissenschaftspodcast der Uni Koblenz. Mein Name ist Christoph Asche und ich spreche in diesem Podcast gemeinsam mit meiner Kollegin Inka Engel mit WissenschaftlerInnen der Uni Koblenz über ihre Forschung. Und sprechen möchte ich heute über ein Forschungsfeld, das zwei der großen Trends unserer Zeit und, wenn man so will, vielleicht auch zwei der großen Herausforderungen unserer Zeit in den Blick nimmt, nämlich die Forschung zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Zu Gast im Studio ist Dr. Janine Kirchner-Krath, seit kurzem Juniorprofessorin für Digitalisierung und nachhaltiges Wirtschaften an der Uni Koblenz. Sie forscht an der Schnittstelle von Nachhaltigkeitsmanagement, Wirtschaftsinformatik und Psychologie und ist Expertin rund um die Fragen, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit in Unternehmen gemeinsam umgesetzt werden können und wie digitale Technologien unseren Arbeitsalltag beeinflussen. Herzlich willkommen, Janine. Schön, dass du da bist.
Freut mich, dass ich hier sein kann.
Ich hoffe, ich habe dich richtig angekündigt.
Alles wunderbar. Trifft genau zu. Und ja, ist total super, so eine tolle Professur jetzt hier an der Uni Koblenz zu haben, die es einem halt erlaubt, ja, ganz individuell mit dem eigenen Forschungsprofil auf diese Megatrends unserer Zeit zu blicken.
Ja. Was würdest du denn sagen, wie durchdigitalisiert ist denn eigentlich so dein eigener Alltag?
Ich würde sagen, ziemlich durchdigitalisiert. Ich glaube, ich will mal lieber gar nicht wissen, wie viele Stunden am Tag ich auf mein Handy oder auf Computerbildschirme oder sonst irgendwas schaue. Also auf der Arbeit natürlich, wenn man sich das jetzt anschaut, ich habe mich jetzt hier in dem Büro eingerichtet und die meisten Regale sind noch ziemlich leer, weil ich sagen würde, ich wäre hier eher in so einem papierlosen Büro. Also eigentlich ist alles, womit ich arbeite, in digitaler Form vorhanden. Man arbeitet natürlich dann auch irgendwie mit Kollegen von anderen Universitäten, anderen Hochschulen auch digital zusammen. Und im Alltag, ich meine, wahrscheinlich geht es den allermeisten so, dass man nach der Arbeit dann doch auch wieder vor so einem viereckigen Gerät hängt, ob das jetzt der Computer oder der Fernseher ist, in seiner Freizeit, genau.
Ja, und was das mit uns macht, dazu kommen wir später noch. Vorweg aber noch, du gehörst ja zu einer Generation, die eigentlich ziemlich selbstverständlich mit digitalen Technologien aufgewachsen ist. Gibt es denn Dinge, die du trotzdem oder vielleicht deswegen bewusst analog hältst in deinem Alltag? Also es soll ja zum Beispiel immer noch junge Menschen auch geben, die ganz bewusst gedruckte Kalender haben zum Beispiel oder zu einer gedruckten Zeitung greifen, weil sie zum Beispiel die Haptik mögen oder beim Lesen einfach weniger abgelenkt sind.
Ja, es mag lustig klingen, aber ich bin ein totaler Fan von so kleinen viereckigen Notizzettelchen für To-Do-Listen. Also ich habe schon eine digitale To-Do-Liste, wo man dann die verschiedenen Projekte hat, so das Big Picture. Aber ich schreibe mir unheimlich gern so für jede Woche, für jeden Tag die To-Dos auf, weil ich es einfach total liebe, wenn ich mit so einem grünen Textmarker durchstreichen kann, wenn ich was gemacht habe. Und es ist total weird, weil ich könnte es mir auch einfach digital aufschreiben. Aber es macht so einen Spaß, auf diesem Zettel das dann so abzuhaken. Und da bin ich wirklich das absolut analoge Tool in meinem Arbeitsalltag sind diese kleinen viereckigen Zettelchen. Ich habe dann eine totale Zettelwirtschaft, wenn ich die von Woche zu Woche mitnehme und dann übertrage. Aber da muss ich sagen, da ist bisher noch kein digitales Tool rangekommen an das Erlebnis.
Ich wollte gerade sagen, obwohl es dafür ja eigentlich auch Apps gibt. Ne?
Ja, klar, natürlich.
Ja. Machst du denn eigentlich Gedanken darüber, wie nachhaltig dein eigenes digitales Verhalten ist?
Ich glaube, man müsste sich häufiger Gedanken drüber machen. Ich glaube, auch ich müsste mir häufiger Gedanken drüber machen. Wo es mir schon auffällt, ist dann insbesondere in der Freizeit und vor allem dann dadurch, wenn man es irgendwie bei anderen merkt. Ja, also wenn man dann irgendwie am Abendessentisch sitzt und dann denkt man so, hey, ich habe dir doch was erzählt, warum guckst du denn jetzt auf dein Handy? Ja, und dann denke ich mir, man ist selbst super schnell abgelenkt, man ist sehr in dieser Aufmerksamkeitsgesellschaft und lässt sich dann sofort packen, wenn irgendwie was blinkt und was tutet. Und dabei, ja, verliert man irgendwie den Fokus auf die reale Interaktion oder Situation, in der man sich gerade befindet. Deswegen mag ich das eigentlich so gern, wenn man zum Beispiel Fahrrad fahren geht oder wandern geht und dann ist das Handy halt einfach in der Tasche. Und dadurch ist man nicht so abgelenkt davon, wie wenn das immer auf dem Tisch liegt und man konzentriert sich eigentlich mehr auf die Realität, in der man sich gerade befindet.
Ja, findest du das bedenklich, diese Entwicklung?
Das ist eine Philosophiefrage, weil wenn du jetzt vor 50 Jahren die Leute gefragt hast, hätten die gesagt, jetzt hat ja heute jeder irgendwie eine Zeitung vor der Nase oder ein Buch vor der Nase oder vor, ich weiß nicht, 30 Jahren oder 40 Jahren, was dann der Fernseher, der auf einmal das große Böse war. Ich glaube, man sollte das nicht per se verteufeln. Also es ist, glaube ich, keine gute Idee zu sagen, das ist alles schlecht. Die Frage ist halt, wie können wir damit umgehen und wie können wir uns bewusst auch immer wieder Freiraum von den digitalen Technologien schaffen, ohne dass wir jetzt sagen müssen, wir machen direkt 3 Wochen Digital Detox und gehen irgendwo in den Wald oder so, sondern wie schaffe ich das eigentlich im Alltag, diese Balance zwischen Fokus auf Realität und digitale Erreichbarkeit zu finden, die erwartet wird, die auch normal ist und die ja auch an sich schön ist. Es ist ja schön, dass ich mich mit Leuten verbinden kann, die gerade nicht im Raum sind. Ne? Aber wie schaffe ich irgendwie diese Balance? Ich würde es nicht per se schlecht nennen. Ich würde sagen, es ist eine Herausforderung.
Aber es ist eine große Frage, oder? Wie schaffe ich diese Balance? Hast du da eine Antwort drauf?
Ich könnte jetzt nur aus meinen persönlichen Erfahrungen berichten, aber gerne. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das so ein Omni-Rezept ist. Ich finde immer schon mal, die erste Option ist, eben weil die Handys die Aufmerksamkeit einfordern, umdrehen und lautlos stellen, wenn man irgendwo unterwegs ist. Schon mal die erste Sache, dass man nicht immer drauf guckt, wenn das Display angeht. Und wie gesagt, wenn man jetzt irgendwo zu Besuch ist oder gemeinsam in der Bar sitzt oder so und weiß, es ist keiner da, der mich dringend erreichen muss, das mal ausgeklammert, wenn ich irgendwie einen Anruf erwarte oder so. Ich lasse einfach meine Handtasche oder im Rucksack und lege es nicht auf den Tisch. Das sind so kleine Dinge, aber da kann man schon viel von wegsperren, von dem, was die digitalen Geräte an Aufmerksamkeit fordern.
Kleine Dinge, die wir eigentlich auch alle wissen, ne? Die man dann trotzdem nicht macht. Das zeigt ja auch, wie schwer es ist, das umzusetzen und diesen Mittelweg zu finden. Kommen wir nochmal zu dem Thema Nachhaltigkeit. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, ja, da dürften die meisten an Umweltschutz denken oder an klassische grüne Themen. Wie würdest du Nachhaltigkeit definieren? Oder wie definierst du sie in deiner Arbeit?
Für mich ist Nachhaltigkeit größer als Umweltschutz. Umweltschutz ist auf jeden Fall ein Teil von Nachhaltigkeit. Ne? Also gar keine Frage, dass das dazu zählt. Wenn wir jetzt nach dem klassischen Triple-Bottom-Line-Verständnis gehen, würden wir sagen, Nachhaltigkeit ist die Balance aus umweltbezogenen Zielen, aus sozialen Zielen und aus ökonomischen Zielen. Und wir müssen alles drei irgendwie erfüllen, um weiterzukommen. Was in dem Sinne ganz spannend ist, ist eigentlich dieses Framework der Ziele für nachhaltige Entwicklung, Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, das halt im Grunde versucht hat, eben genau diese Dimensionen nochmal zu präzisieren. Und zwar in verschiedene Ziele. Das geht los von sozialen Zielen, wie wir möchten Hunger bekämpfen, wir möchten Ungleichheit bekämpfen, wir möchten weniger Ausschluss von benachteiligten Personengruppen. Wir möchten aber auch Gesundheit, das ist auch etwas, was in soziale Nachhaltigkeit zählt, über dann eben die ökologischen Ziele, dazu zählen Biodiversität an Land und im Wasser, dazu zählt auch die Nutzung von Energie, die Wassernutzung oder Ressourcennutzung generell, die Zirkularität, der Umgang mit Rohstoffen, bis hin eben zu dem Thema ökonomisches Wachstum. Wie kann ich Decent Growth, also verantwortungsvolles Wachstum schaffen? Wie kann ich Innovation fördern, ja, dass ich praktisch auch in eine Zukunft gehe, die das Thema der sozialen und ökologischen Ziele mitdenkt? Und welche Partnerschaften kann ich aufbauen, um all diese Ziele zu erreichen?
Die Digitalisierung an sich hat ja eine Art Doppelrolle im Bereich der Nachhaltigkeit, würde ich sagen. Sie ist auf der einen Seite so eine Art Treiber nachhaltiger Entwicklungen. Sie führt aber auch zum Beispiel zu einem immensen Ressourcenverbrauch. Also man denke nur an Stromverbrauch von Serverfarmen oder große Menge an Rohstoffverbrauch für die Produktion digitaler Geräte. Was würdest du denn sagen, wo sind Chancen und wo sind Herausforderungen im Zusammenspiel von eben Digitalisierung und Nachhaltigkeit?
Das ist gar nicht so eine einfach zu beantwortende Frage und ich erkläre dir auch gleich, warum ich das so sage. Es gibt einerseits Konstellationen, bei denen liegt die Synergie auf der Hand. Also zum Beispiel, wenn ich neue analytische Funktionen digitaler Technologien nutze, zum Beispiel in Form von Energiemanagementsystemen, und die helfen mir dann, viele Dinge automatisch zu gestalten, zum Beispiel je nach Nachfrage Energie irgendwo zuzuordnen oder dann Energie praktisch zu nutzen, wenn gerade der Strompreis oder die Nachfrage im Netz am niedrigsten ist. Und da können uns diese ganzen analytischen Fähigkeiten digitaler Technologien helfen, ohne dass ich sagen würde, man würde jetzt so direkt den Nachteil sehen. Natürlich, man hat immer das Thema des Ressourcenverbrauchs und es muss sich irgendwie netto positiv halten in der Gleichung, aber da haben wir vor allem große Synergien. Ja, und dann haben wir so Sachen, wo man sagen würde, gerade beim immensen Ressourcenverbrauch zum Beispiel von KI, da kommt dann die Frage auf, inwiefern hilft es mir, zum Beispiel jetzt auch mit der generativen KI, ist ja der große Trend aktuell, mit dem jeder schon mal rumgespielt hat. Wie kann ich damit zum Beispiel neue Ideen entwickeln, Innovation für Nachhaltigkeit vorantreiben, aber gleichzeitig welchen direkten negativen Impact im Sinne von Ressourcenverbrauch habe ich? Und dann kommt eine Dimension dazu und ich glaube, das vergessen die meisten Menschen, wenn sie dieses Thema Synergien oder Konflikte betrachten. Es gibt Zielkonflikte zwischen den Nachhaltigkeitsdimensionen und die kommen praktisch immer dann, wenn ich den Faktor Mensch betrachte. Also nehmen wir ein Beispiel. Wir nehmen einfach mal Remote Work und digitale Kollaborationstools. Das wäre aus rein, sag ich mal, ökologischer Perspektive wäre das eine absolute Synergie, weil anstatt, dass ich nach Amerika fliege, um da mit jemandem ein Business-Meeting zu halten, telefoniere ich einfach über Videotelefonie mit dem und habe mir die gesamten Reiseemissionen gespart. Gar keine Frage. Und das kann auch auf sozialer Ebene helfen, zum Beispiel, dass ich Work-Life-Balance besser ermöglichen kann, weil ich einfach Pendelzeiten spare und netto am Tag mehr Stunden zur Verfügung habe. Aber wenn ich nur remote arbeite, kann ich auch extrem einsam werden. Und die sozialen Beziehungen, die Kultur auf der Arbeit, die verändert sich. Und die Nähe, die die Menschen zueinander haben und damit auch ein bisschen die Toleranz und das Verständnis, das die Menschen zueinander haben, verändert sich, weil ich die Leute nicht mehr so kenne, weil ich mit ihnen eben nicht am Mittagstisch sitze und wahrnehme, welches Individuum vor mir sitzt, sondern im Grunde nur eine Abbildung sehe über einen digitalen Bildschirm, der mir lang nicht in derselben Art und Weise halt die nonverbalen Signale gibt, die ich ansonsten habe. Und in dem Moment würde ich eben genau nicht sagen, klar, einfache Rechnung, Ökologie, Nachhaltigkeit geht hier Hand in Hand. Nee, hier habe ich den Zielkonflikt vielleicht zwischen sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Und das wird oft vergessen und kommt eben insbesondere dann, wenn man den Fokus auf den Menschen legt, der die Technologien benutzen soll.
Da kommt ja schon raus, dass ein Teil deiner Arbeit oder Forschung auch mit Psychologie zusammenhängt. Kannst du vielleicht noch mal in ein paar wenigen Sätzen erklären, wie genau Psychologie zusammenspielt in deiner täglichen Arbeit und in deiner Forschung?
Also für mich ist es tatsächlich so, ich begreife diese Megatrends, Digitalisierung und alles in der Arbeitswelt wird digitalisierter. Und wir wollen das Ganze in Richtung Nachhaltigkeit auf verschiedenen Dimensionen bringen, immer mit dem Menschen als Mediator. Meine Philosophie ist oder mein Paradigma, mit dem ich eigentlich diese Forschung betrachte, ist, am Ende ist der Mensch der Akteur in der ganzen Sache. Und jedes digitale System, was ich einsetze, wird am Ende von irgendeinem Menschen genutzt, eingeführt, weitergeführt oder abgelehnt. Und in dem Moment, wo ich den Menschen aus dieser Gleichung rauskürze, habe ich halt überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, diesen Ursache-Wirkungsprozess tatsächlich zu betrachten. Also dann mache ich das immer a posteriori. Ich sage dann, hat das was gebracht oder nicht? War das gut oder nicht? Aber ich überspringe die Frage, warum? Und für mich ist es so, der Mensch steht eigentlich im Mittelpunkt der Frage. Und wir Menschen sind halt nun mal nicht alle gleich. Wir bringen Einstellungen mit uns. Wir bringen Werte mit uns. Wir bringen verschiedene Motivationen mit uns. Wir bringen bestehende Verhaltensweisen mit uns. Wir haben eine Kultur. Wir haben Weltansichten. Wir haben ein soziales Umfeld. Und all das können wir ja nicht rauskürzen in dem Moment, wo ich ein Handy in die Hand nehme. Sondern das ist alles da und das alles beeinflusst, wie ich mit einer Technologie interagiere, wie ich sie wahrnehme und welche Outcomes am Ende da rauskommen. Und hier kommt eben die psychologische Perspektive, die sagt, das alles, dieses Agglomerat, das uns als Individuen ausmacht, das müssen wir verstehen und müssen verstehen, wie es interagiert mit der Wahrnehmung und Nutzung von Technologien, um dann zu sagen, was macht das für die Nachhaltigkeitsdimension, die wir erreichen wollen.
Viele Unternehmen schreiben sich ja inzwischen Nachhaltigkeit auf die Fahne. Wenn wir jetzt nochmal zu dem Thema nachhaltiges Wirtschaften kommen, was glaubst du denn, wie viel davon ist echtes Engagement und wie viel vielleicht auch Greenwashing mit digitalen Tools?
da muss man sagen, digitale Tools sind natürlich so ein Türöffner dafür, dass ich wieder irgendwas in meinen Nachhaltigkeitsbericht schreiben kann. Also ich würde nicht sagen, jedes Unternehmen, das sich überlegt, wie kann ich digitale Tools, Digitalisierung mit Nachhaltigkeit verbinden, sagt das auch zwangsläufig, weil es inhärente Unternehmenswerte in Richtung Nachhaltigkeit hat, sondern natürlich kommt es durch Gesetze, Regulationen, Vorschriften, dass gerade von größeren Unternehmen ja jetzt auch schon und von kleineren soll es kommen, erwartet wird, dass sie sich für Nachhaltigkeitsdimensionen engagieren, für nachhaltige Entwicklung engagieren und die wollen was in ihren Report schreiben. Und wenn ich dann schreibe, ja, ich habe jetzt irgendwie neues Tool XY eingeführt und damit habe ich diese und jene Prozentreduktion von, ich weiß nicht was, CO2, Energie, was auch immer erreicht, ist das natürlich auch was, was ich in den Nachhaltigkeitsbericht schreiben kann. Wobei ich da aber nicht sagen würde, dass das dann unterm Strich schlecht ist, weil nur weil ich das marketingtechnisch nutze oder auch für die eben die Erfüllung der Regulation nutze, ist das ja immer noch besser, als wenn ich nichts mache. Ja, also insofern, so im Vergleich zu diesem klassischen Greenwashing im Sinne von, ich pflanze Bäume und ob die dann am Ende sowieso gepflanzt worden wären oder ob die überhaupt überleben, das ist ja fraglich, ist es dann tatsächlich so, wenn ich mich dafür entscheide, verschiedene digitale Tools einzusetzen, die Unternehmensprozesse, aber vielleicht auch Mitarbeitende unterstützen sollen, mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen, dass ich nachher, wenn ich dann Impact habe, habe ich den. Ob ich den nun in meinen Report schreibe oder ob ich das nicht mache. Und deswegen würde ich sagen, so ganz Greenwashing-mäßig, wie so die klassischen Kompensationsaktionen, ist das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit nicht.
Ja. Was würdest du sagen, wie kann man Unternehmen und damit ja irgendwie dann auch wieder Menschen dabei unterstützen, neue Technologien nachhaltig und verantwortungsvoll zu nutzen?
Ich denke, die Herausforderung ist, dass wenn man so ein Excitement hat für irgendwas Neues, was kommt. Da gab es schon ganz viele Trends. Da gab es dann irgendwie, kam die Blockchain hoch und das war das, was alles verändert. Jetzt gerade ist es im Moment KI und dann ist jetzt im Speziellen, das ist generative KI und alles löst immer so einen Hype aus. Deswegen kennen wir diese Gartner-Hype-Cycle, ja, wo wir dann immer auf dem Peak of Inflated Expectations sind und sagen, jetzt wird alles anders und dann kommt das Tal der Desillusion und wir merken, so einfach ist es eben doch alles gar nicht.
Das aber ganz kurz eingehakt, das finde ich interessant. Das heißt, du glaubst, dass KI ein temporärer Trend ist?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass KI trotzdem aktuell überhyped wird. Also ich glaube nicht, KI ist ein Trend, der dann irgendwann wieder in der Schublade verschwindet. Ich glaube, KI ist etwas, was bleiben wird. Aber man merkt das, glaube ich, schon an sich selbst. Die ersten paar Male, die man mit ChatGPT interagiert hat, gerät man ganz schnell in den Peak. Und sagt, boah, krass, das ist ja wie ein Mensch, was ja jetzt alles antwortet. Und dann versucht man mal über mehrere Stunden mit diesem Tool zu interagieren und irgendwelche tiefergehenden Antworten zu kriegen. Und da kommt ganz schnell die Enttäuschung. Und ich glaube, genauso ist es mit KI und mit seinen Anwendungsfällen. Wir sind im Moment in der Phase, wo wir sagen, das rettet uns die Welt oder die Dystopen. Ja, das zerstört unsere Welt und das wird alles ganz, ganz schlimm. Aber die Realität wird nachher sein, dass wir merken, für welche Anwendungsfälle kann KI uns tatsächlich helfen. Natürlich wird sich die Technologie weiterentwickeln und bei welchen Anwendungsfällen stößt es an seine Grenzen. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, wenn es um die nachhaltige Nutzung von Tools geht, dann ist immer die Frage, befinde ich mich gerade noch in überzogenen Erwartungen oder reflektiere ich schon über das, was ich mache? Und ich glaube, es ist auch gar nicht falsch, sich erstmal zu begeistern für neue Technologien. Ist doch cool, wenn es was Neues gibt und gut. Und wir wollen ja weitere Innovationen haben. Wir wollen ja damit unsere Welt verbessern. Aber immer, wenn wir das mal eine Zeit lang erlebt haben, eine Zeit lang genutzt haben, sollten wir fragen, ist die Richtung, in die wir mit dieser Technologie laufen, noch die richtige. Und das gilt auf allen Ebenen. Das gilt auf Ebene der Politik, das gilt auf Ebene von Unternehmen und das gilt eben auch für uns Individuen, wenn wir was Neues ausprobieren. Wir machen das, wir sammeln unsere Erfahrungen und dann muss irgendwann der Punkt kommen, an dem ich nicht einfach in die Gewohnheit übergebe, sondern nochmal hinterfrage, ist das, was ich hier mache, das, was ich will und das, was nachhaltig ist. Im Sinne auch von vielleicht Nachhaltigkeit für mich. Werde ich damit glücklich? Ist das für meine Gesundheit gut? Und hat das dann vielleicht auch einen Mehrwert oder einen Nachteil für die Gesellschaft als Ganzes? Und das ist, denke ich, was wir uns immer mal wieder fragen sollten, in dem, was wir tagtäglich tun. Ist das, wie ich meine Technologie nutze, noch das, wo ich überhaupt hin wollte?
Deutschland gilt ja gemeinhin jetzt nicht gerade als innovationsfreundlicher Wirtschaftsstandort. Was würdest du denn sagen, sind denn überhaupt diese Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zum Beispiel im Mittelstand schon wirklich angekommen oder ist das eigentlich immer noch ein Nischenthema?
Ich glaube, die allermeisten Unternehmen haben heutzutage eine Sensibilität dafür, dass Digitalisierung notwendig ist, um effizient und effektiv genug zu bleiben, um in der globalen Wirtschaft mitwirken zu können. Weil wir können uns nicht aus der globalisierten Welt, in der wir leben, einfach zurückziehen und sagen, ja, ich hätte das aber gerne, wenn keine ausländischen Unternehmen ihre Produkte günstiger anbieten würden. Das ist zwar schön, dass ich das gerne hätte, aber es ist halt nicht so. Und wenn Unternehmen sich dagegen entscheiden, zu digitalisieren, und da haben wir gerade die Prozessthemen, ne? Papierprozesse sind unheimlich langsam, sie sind unheimlich aufwendig und das ist ja natürlich jetzt nur ein Beispiel in der Verwaltung, aber das geht natürlich über alle Unternehmensbereiche hinweg. Digitalisierung kann Effizienz enorm steigern. Und deswegen, glaube ich, wissen auch die allermeisten kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland, dass das wichtig ist. Und das ist ja der Großteil der Unternehmen in Deutschland, die KMUs. Wir haben einen sehr, sehr großen Mittelstandsanteil, mehr als viele andere Länder. Was ich denke, woran es oft scheitert, ist die Frage, wie setze ich das kosteneffizient um? Weil es ist halt eine Anfangsinvestition. Jede neue Technologie ist eine Anfangsinvestition. Und die kostet halt jetzt. Und die Frage ist, was habe ich in x Jahren für Nutzen davon? Und das wird gerade bei Themen Richtung Nachhaltigkeit, also nicht so messbare Dinge wie den Leuten geht's besser oder der Umwelt geht's besser, wird es noch schwieriger, weil die sind nun mal einfach nicht bepreist. Und damit stehen die Kosten jetzt gegen den unklaren Benefit in der Zukunft. Und ich glaube, dass das eben in dem wirtschaftlichen Denken, was total normal ist und was jedes Unternehmen machen muss, sie müssen nun mal rechnen, was ist der Return of Investment, wenn ich was mache, ja, dass das oft hinten runterfällt und Sachen verlangsamt, weil eben diese Kosten jetzt total klar sind, aber der Benefit in der Zukunft, der wird irgendwie ja kalkuliert, geschätzt, überlegt und eben oft einfach nicht klar genug.
Das heißt, es ist aber schon auch noch Luft nach oben bei, ich sag mal, im Feld der Beratung für Unternehmen in Zukunft. Also es braucht dann ja Menschen, die eine Sensibilität für diese Themen haben, also Stichwort vielleicht ja auch Studierende hier, die dann in einigen Jahren diese Themen so drauf haben, dass sie vielleicht auch Unternehmen beraten können in diese Richtung, oder?
Absolut. Meiner Meinung nach sind hier die Studiengänge wie zum Beispiel auch Digital Business Management total zukunftsweisend, weil ich glaube, dass man die Wirtschaft der Zukunft ohne Digitalisierung einfach nicht mehr denken kann. Ja, und es ist wichtig, ein Verständnis dafür zu haben, ein Grundverständnis, was ist denn überhaupt Digitalisierung, was ist digitale Transformation, was hat das eigentlich für Dimensionen im Unternehmen, was hat das für Ebenen im Unternehmen, damit man es überhaupt ganzheitlich betrachten kann und sich überlegen kann, wenn eine neue Technologie kommt, die ich vielleicht einführen möchte oder ein neues Tool kommt, das ich einführen möchte, auf welchen verschiedenen Ebenen hat es Risiken und hat es Nutzen und was ist dann die tatsächliche Cost-Benefit-Ratio und nicht nur, was kostet es mich gerade, die Lizenz zu kaufen.
Wir haben im Vorgespräch auch so ein bisschen über Mensch-Technologie-Interaktion gesprochen. Kannst du vielleicht nochmal, wir hatten das eben schon angerissen, nochmal genau sagen, du hattest mir gesagt, es ist in deiner Forschung auch um Probleme, also zum Beispiel mentale Gesundheit beim digitalen Studium geht. Kannst du das vielleicht ein bisschen näher ausführen? Also wo liegen sozusagen da die Schwierigkeiten?
Ja, also Mensch-Technologie-Interaktion, Mensch-Computer-Interaktion ist ein spezifisches Forschungsfeld an der Schnittstelle im Grunde von Wirtschaftsinformatik und Psychologie. Und da geht es dann immer darum, wie wirken neue Technologien auf den Menschen, wie interagieren Menschen mit neuen Technologien. Das geht von ganz verschiedenen, es geht von sehr, sehr praktischen Sachen, wie wenn ich neue Sensoren habe, ne, was rufen die für neurologische oder physiologische Reaktionen hervor, bis hin eben zu psychologischen Fragestellungen, was macht das mit meiner Wahrnehmung. Womit ich mich jetzt da im Speziellen beschäftigt habe, ist das Thema, wie können zum Beispiel digitale Technologien uns dabei helfen, mit Prokrastination umzugehen, was ja ein großer Risikofaktor für mentale Probleme im Studium ist. Wenn ich das Gefühl habe, immer die Kurve nicht zu kriegen, dann leidet meine Selbstwirksamkeit darunter. Ich habe ein erhöhtes Risiko für Depressionen oder für andere psychische Probleme. Das heißt, ein gravierendes Problem und das ganz, ganz viele Studierende eben in unterschiedlichen Schweregraden betrifft. Und in meiner Forschung geht es darum, einerseits, wie kann eine Technologie, wie zum Beispiel eine Smartphone-App, die mir hilft, das alles zu organisieren, wie kann das dabei helfen, mit solchen Risikofaktoren für mentale Gesundheit umzugehen? Aber andererseits, wie bestärkt es auch Risikofaktoren für mentale Gesundheit in dem Moment, wo ich eben zum Beispiel einen Selbstlernkurs hat, wo kein Mensch mich mehr persönlich durch den Lernprozess begleitet und alles mir überlassen wird und mir umso schwerer wird, wenn ich eh schon ein Organisationsproblem habe, damit umzugehen und mich eigentlich verliere in dem Prozess. Das heißt also, inwiefern ist digitale Lehre vorteilhaft, weil sie es erlaubt, jederzeit zu jedem Ort zu lernen, und inwiefern ist sie nachteilhaft, weil ich die Leute völlig allein zu Hause damit lasse, ja, und gerade diejenigen, die eh schon eigentlich Anleitung und Unterstützung brauchten, dabei noch mehr in eigentlich diese Tiefstürze, die wir sowieso schon im Studium durch diese Selbstorganisation häufig erleben.
Ja, das wollte ich fragen, inwiefern das denn sinnvoll ist, Probleme mit dem digitalen Umgang sozusagen, mit digitalem Umgang zu bekämpfen, in Anführungszeichen. Also das klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen aberwitzig, dass man sozusagen da mit Apps arbeitet, obwohl ja eigentlich genau dieses Gerät mit dafür verantwortlich ist, dieses Smartphone zum Beispiel, dass überhaupt sozusagen Prokrastination stattfindet.
Genau, und da kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, dass man nicht ein Ding wie ein Smartphone per se verteufeln sollte. Ja, genauso wie das Smartphone unser Ablenkungsfaktor ist und wir hängen dann auf Instagram rum oder scrollen bei TikTok, anstatt uns irgendwie zu konzentrieren und unsere Aufmerksamkeitsspanne geht zurück, ist es auch ein Tool, das eine unheimlich individualisierte Lernunterstützung ermöglicht und dass es uns ermöglicht, zum Beispiel, wenn ich in der Vorlesung sitze, digitale Notizen zu machen, die ich dann im Nachhinein strukturieren lassen kann, vielleicht sogar assistiert von einem KI-Tool, das mir dann hilft, die Kerninsights daraus zu nehmen und dadurch mein Lernen wieder total beschleunigt. Wir haben also diese ambivalente Rolle, und zu sagen, lass digitale Technologien einfach weg, heißt ja nicht unbedingt, dass ich das Problem besser angehe, sondern die Frage ist eben, an welcher Stelle hilft diese digitale Technologie, helfen Apps, helfen Assistenzsysteme, helfen Tools, helfen Websites, besser zu lernen und dadurch gesünder zu lernen? Und an welcher Stelle verstärken sie bestehende mentale Probleme? Und das ist sehr individuell abhängig. Das kann für mich ganz anders sein, als es für dich ist. Mhm. Ja? Und das ist gerade dieses Spannungsfeld, womit ich mich dann auch eben in der Forschung beschäftige, zu sagen, wir haben eben nicht nur positiv oder nur negativ, wir haben nicht A oder B, wir haben eine Spanne, weil wir Menschen sind ja auch nicht A oder B, sondern wir sind eine Spanne. Und deswegen können wir das einfach nicht so pauschalisiert betrachten.
Hm. Muss man nicht manchmal auch den Mut haben, auf Digitalisierung zu verzichten? Also etwa dort, wo Low-Tech-Lösungen ökologisch sinnvoller wären?
Ich glaube, dass man heutzutage immer das Gefühl hat, ich muss das digital machen, ich muss da irgendwie was Digitales draufsetzen und dann wird das besser. Digitalisierung ist nicht immer die Lösung für ein Problem. Und wenn, sagen wir mal, ein Problem dadurch beeinflusst ist, dass ich Voraussetzungen habe, die ich erstmal schaffen muss, damit jemand überhaupt eine nachhaltige Entscheidung treffen kann, zum Beispiel. Oder wenn der Kontext überhaupt nicht stimmt, ja, dann muss ich natürlich erstmal den Kontext anschauen und überlegen, was muss ich hier ändern, bevor ich einfach irgendeine App da draufsetze. Also es ist so ein bisschen, ja, fast schon kurios, dass man an diese Allheilkraft von Digitalisierung glaubt. Das ist ja, naja, wie soll ich sagen, fast schon religiös zu denken, ja, da muss ja nur das Digitale kommen, dass der jetzt irgendwie alles besser macht. Das stimmt nicht. Ja, und das ist ein Aspekt. Und natürlich kann ich Kontextprobleme, kulturelle Probleme, Probleme, die sich durch das soziale Gefüge ergeben, überhaupt nicht durch Digitalisierung lösen, sondern dann habe ich halt Digitalisierung draufgepackt und dieselben Probleme wie vorher habe ich trotzdem.
Ist vielleicht eine etwas naive Frage, aber glaubst du, dass sich die Digitalisierung oder die Prozesse der Digitalisierung nochmal wieder abschwächen werden? Also es gibt ja diesen Spruch, jede Bewegung hat irgendwann eine Gegenbewegung. Stichwort Überforderung vieler Menschen. Oder sagst du, die Digitalisierung ist so durchdrungen in unserem Alltag, das ist einfach unumkehrbar eigentlich?
Das ist eine philosophische Frage. Nicht, dass ich die beantworten könnte aufgrund meiner Forschungsergebnisse. Trotzdem finde ich spannend, dass du es fragst und es ist ja interessant, darüber nachzudenken. Also ich denke, es wird, wie du schon sagst, immer Gegenbewegungen geben. Ja, es wird immer dann wieder eine Bewegung geben von Menschen, die sagen, ich will damit nichts zu tun haben, mir geht's besser, wenn ich keine digitalen Technologien in meinem Alltag verwende. Mein persönlicher Glaube, und es ist jetzt wirklich auch nur eine ganz individuelle Meinung, ist, die Kinder und Jugendlichen werden heutzutage mit digitalen Technologien aufwachsen und für die wird das ganz normal sein, dass es die gibt. Und ich glaube, in unserer Generation jetzt haben auch die allerwenigsten gedacht, der Fernseher ist jetzt so ein Teufelszeug und irgendwie das muss ich mal aus meinem Leben verbannen. Der war halt da. Also die Küchenmaschine ist auch da und die Waschmaschine ist auch da. Und vielleicht hat man sich Generationen vor uns noch gefragt, ob man das jetzt irgendwie braucht und ob man nicht irgendwie alles besser ohne diese Innovation macht. Aber für die nächste Generation war es halt ganz normal. Da wurde die Frage nicht mehr gestellt. Ich persönlich glaube, mit vielen digitalen Technologien, die wir heute haben, wird es der nächsten Generation so gehen. Es wird vielleicht Gegenbewegungen geben in unserer Generation von Leuten, die sagen, ich entscheide mich gegen diese Neuerung. Aber ich glaube, für, wenn wir das jetzt mal 20, 50 Jahre in die Zukunft blicken, dann werden es immer neue Generationen sein, die das als ganz normal empfinden. Und deswegen glaube ich, dass es bleiben wird.
Ja, das ist doch ein spannender Ausblick. Und ganz im Sinne der digitalen Nachhaltigkeit wollen wir jetzt nicht noch mehr Aufnahmedaten produzieren und beenden dieses spannende Gespräch an dieser Stelle. Ganz herzlichen Dank, Janine, für die Einblicke in deine Forschung und danke für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald.
Das war Weiterdenken. Der Podcast der Uni Koblenz. Bleibt neugierig und folgt uns für mehr spannende Einblicke.